Chor der Erinien von Marion Poschmann. Es liest Beate Reker. Stimmfühlung. Die beiden Herren saßen auf der Rückbank. Birte hatte neben ihr auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Mathilda winkte Olivia zum Abschied zu. Die beiden auf der Rückbank kicherten und drückten sich aneinander, um sich dann sofort, sobald die Blockhütte außer Sicht war, mit Anweisungen zur Fahrstrecke ins Spiel zu bringen. Gefährliche Kurve, jetzt beschleunigen, links halten, an der Kreuzung geradeaus, wir stehen dort hinter dem Silo. »Ich kenne den Wanderparkplatz«, sagte Mathilda. Sie schaltete das Radio an und ließ die Regionalnachrichten laufen, die pausenlos über den Stand der Löscharbeiten Auskunft gaben, Glutnester, Evakuierungen, Schadenshöhe. Der Brand betraf kein riesiges Gebiet. Jemand hatte eine Zigarette fallen lassen oder anderweitig eine konzentrierte Wärme erzeugt, die ausreichte, ein wenig Reisig zu entzünden. Sie fuhren an der Tannenplantage vorbei, einem Geviert mit exakt gleich großen Nadelbäumen, die ebenso gut aus Plastik sein konnten. »Ausklappen, aufstellen«, dachte Mathilda. Sie fuhr über die offene Landstraße, zu beiden Seiten Felder, dann kam das Waldstück. »Hier ist die Stelle«, tönte es von der Rückbank. »Nicht direkt hier am Rand, mittendrin. Man sieht nichts.« Man sah tatsächlich nichts. Sollte sie anhalten und der Rückbank eine Exkursion ins Waldesinnere ermöglichen, damit diese sich selbst überzeugen konnte, ob der Feuerwehr die ordnungsgemäße Löschung des Brandes gelungen war? Zumindest Birte würde dazu keine Lust haben. Birte war schon den ganzen Vormittag auffällig stumm. Sie saß ruhig auf dem Sitz, sie schien kaum das Polster zu berühren. Ihre Leichtfüßigkeit verwandelte sich in unbewegten Körperhaltungen, für gewöhnlich in eine Art Schwebezustand. Sie hielt sich gerade und richtete den Blick geradeaus. Sie gab sich nicht die Mühe, sich zu verrenken, ihr Kinn womöglich bis hinter die Schulter zu bringen, um mit den Burschen in ihrem Rücken zu plaudern. Mathilda fuhr ungerührt weiter. Auf dem Parkplatz hielt sie an. Die Männer machten keine Anstalten, auszusteigen. Sie erinnerten sich plötzlich, was sie Birte noch alles sagen wollten. Karrieremodelle, Optionen in der Erlebnisgastronomie. Sie beugten sich vor, hielten sich an der Lehne des Vordersitzes fest und redeten Birte von beiden Seiten ins Ohr. Guter und böser Engel. Birte musste sich selbst entscheiden, welchen Einflüsterungen sie Vertrauen schenken wollte. Nur dass die Engel sich einig waren, dass die Probleme ganz bei Birte lagen und die Lösungsmöglichkeiten auf der Hand. Investitionen, Kredite, Rendite. Sie waren schließlich Unternehmensberater. Oder doch so gut wie Unternehmensberater, wollte Birte sich ihnen nicht anvertrauen? Mathilda fiel der Puppenspieler ein, den sie einmal als Jugendliche gesehen hatte. Ein schwarz gekleideter Mann in einem verdunkelten Raum. Nur ein Spot auf der Bühne. Einer Tischplatte, auf der er schwarz behandschuht mit einem Kreidestück agierte, seiner minimalistischen Puppe, die den blassen Horler von Maupassant gab, ein verzweifeltes Kreidestück, das sich ins Bett legte, wieder aufstand, in ein bedrohliches, dunkleres Inneres eingeschlossen und davon ausgeschlossen zugleich, während sich hinter verschlossenen Türen auf merkwürdige Weise Gegenstände bewegten, Dinge veränderten und Besitztümer, Lebensentwürfe in Flammen aufgingen, ohne dass eine fremde menschliche Hand dabei eingegriffen hätte. »So«, sagte Mathilda schließlich, »wir sind da. Finden Sie Ihren Wagen?« Auf dem Parkplatz standen genau zwei Autos, ihres und ein BMW mit einem Heckträger für zwei Fahrräder. Die Räder, sah Mathilda durch die Scheibe, lagen innen auf den zurückgeklappten Sitzen. Birte nahm eine Visitenkarte entgegen, eine weitere von der anderen Seite. Dann warteten sie, bis die Fahrräder auf dem Träger angeschlossen waren und alle losfahren konnten. Als der BMW schließlich abbog, sah Birte ihm nicht nach. Sie hielt sich so gerade, wie die gewölbte Form des Sitzes es zuließ. Sie roch nach heißem Fett, nach den Pfannkuchen, die sie zum Frühstück gebacken hatte. Der Geruch füllte das Innere des Wagens ganz aus. Mathilda atmete mit angelegten Nasenflügeln. Sie wollte so wenig wie möglich von diesem Geruch in sich hineinlassen, auch wenn es aussichtslos war. Sie selbst roch vor allem nach schwelendem Holz.
Der Rauchgeruch von Olivias Heizversuchen war in alle Räume der Hütte gezogen. Er hatte sich durch andauerndes Lüften nicht entfernen lassen und saß in Mathildas Kleidern, in ihrem Haar. Selbst ihre frische Wechselwäsche hatte er durchdrungen. Sie hätte die Kleidertasche im Kofferraum lassen sollen. Dann aber hätte alles nach Kofferraum gerochen. Was war sie auf einmal so empfindlich mit Gerüchen?